Hallo und herzlich willkommen. Das ist der Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Spannende Gäste, manchmal sind es mehrere. In diesem Fall ist es genau einer, den ich mir eingeladen habe zu einer Weihnachtssendung bei Radio Nordseewelle und bei Hitradio Antenne 1. Rick Cavanian. Man kennt ihn als Ensemblemitglied von der Bulli-Parade, aber der ist natürlich auch solo unterwegs, hat Filme gedreht, macht eigene Aktionen. Man lacht sich tot, wenn man ihn beispielsweise beim Bühnenprogramm sieht. Ich habe ihn ein paar Mal gesehen in Berlin. Großartiger Mensch, der aber im Privaten ein sehr zurückhaltender, fast schüchterner Mensch ist. Also zwei Seiten eines großartigen Künstlers. Und wie Rick selbst dazu steht und wie er das erklärt, das erfahrt ihr in diesem Gespräch. Viel Spaß dabei.
Der Thomas Koschwitz Podcast.
Ihr hört Koschwitz zum Wochenende und es ist ein Weihnachtsgeschenk, das ich mir persönlich gemacht habe, einfach indem ich diesen Mann, der bei, was weiß ich, bei dem Schuh des Manitou der Grieche war, Traumschiff zur Preis, Jens Maul, Jim Knopf, da spielt der 12 Räuber, Jim Knopf und die Wille 13, auf der Suche nach der hinreißenden Herzelinde oder auch, ich habe Beckenrand-Sheriff, Kleinohrhasen, es gibt so viele Rollen, wo ich nicht mehr kann und mich irgendwie mit Tränen in den Augen wegdrehe vor Lachen. Und all das hat gemacht Rick Cavanian und der ist jetzt da. Herzlich willkommen, mein Lieber.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich habe gedacht, wir sind auf dem Weihnachtswochenende unterwegs und deswegen muss ich natürlich erstmal hören, wie feiert ihr Weihnachten? Feiert ihr überhaupt Weihnachten traditionell? Wie ist das für dich? Wann erinnerst du dich an dein erstes Weihnachten?
Boah, das ist eine richtig krasse Frage. Mein erstes Weihnachten. Also bei mir ist es ja so, also als ich in München groß geworden bin, da war ja meine Mutter, meine Großmutter und mein Vater. Das sind ja alles Armenier in Bukarest gebürtig. Meine Großmutter nicht, die ist, glaube ich, sogar in Anatolien geboren. Ich bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall, bei uns wurde immer wir sind gemeinsam in die Kirche gegangen. Mhm. Und dann sind wir mit so einer Kerze zurückgekommen, die war dann schon abgebrannt, weil bei mir ist irgendwie, keine Ahnung, wir halten Kerzen nicht lange. Dann wurde ganz schnell zu Abend gegessen. Wann war denn Bescherung nach dem Abend? Nee, vor dem Essen war Bescherung. Das habe ich ja gar nicht ausgehalten. Und mein Vater wollte nicht, dass ich quengel.
Ja.
Dann habe ich schnell ausgepackt. Dann hat mein Vater sehr, sehr viel gegessen. Und wir haben alle viel gegessen. Und das war es dann. Es war irgendwie, wie soll ich sagen, praktisch, sehr unkompliziert. Und ich habe keine schlechte Erinnerung. Aber es hat sich jetzt gewandelt, muss ich sagen. Weil, wie du ja weißt, bin ich mit einer hessischen Frau verheiratet.
Ja.
Und jetzt ist es so in den letzten 21 Jahren, dass ich einfach, bei uns gibt's halt Pude oder bei meiner Schwiegermutter.
So.
Schön Pude und da wird das mit Weihnachtsbaum und der Schwiegerpapa baut einen fantastischen Baum und, also nicht baut, aber stellt ihn auf und schmückt ihn, das ganze Haus ist liebevoll dekoriert. Das ist eine ganz, ganz tolle, eigene, liebevolle Hausnummer, ja.
Sehr schön. Und das erste, ich meine, du musst natürlich ein gewisses Alter erreicht haben, aber ich denke mal so mit 10 erinnert man sich dran an das erste wirklich faszinierende Weihnachtsgeschenk?
Puh, das ist Thomas, ich muss gestehen, ich krame. Was gibt's denn da? Also ich erinnere mich, entschuldige, gerade fällt mir was ein, und zwar, das war so eine, es nannte sich Dardabahn. Es war so aus Gummistücken zusammengesteckte, wie so ein Kurs mit einem Looping, und da gab's so Autos, die man so aufziehen konnte, bis sie gemacht haben, und dann konnte man so losgesumst.
Genau.
Das vielleicht, ja.
Ja, meine erste, für mich in Erinnerung bleibende große Geschenkpackung war eine Dampfmaschine. Mein Großvater, alter Physiker, hat mir eine Dampfmaschine geschenkt, und das ging so, man musste da irgendwelche kleinen Miniteile erhitzen und Wasser natürlich in den Tank tun und geduldig warten, und irgendwann fing ein Schwungrad an.
Ist ja irre.
Ja, sich zu drehen. Und mein Großvater fand es sehr wichtig, mir mitzuteilen, wie das jetzt funktioniert mit dem Dampf und dass der sich ausdehnt und so weiter.
Wahnsinn. Und ist das auf dich abgefärbt? Ich meine, warst du dann sozusagen physikalisch eingestimmt für die Zukunft?
Na, oder? Ich bin neugierig auf physikalische Phänomene, aber ich bin ahnungslos. Der Mann war Mathematikprofessor, und Mathematik und Koschwitz sind zwei getrennte Universen.
Zwei getrennte Universitäten?
Ja, das So, Rick Cavanian ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende, und wir sprechen natürlich über Weihnachten und das Weihnachtsfest. Darf ich dich das fragen, bist du in irgendeiner Weise religiös oder gar nicht?
Doch schon, aber ich glaube, das, was ich da betreibe, ist, wenn ich das so sagen darf, sehr individuell, und ich habe größten Respekt für Menschen, die sich mit diesem Thema beschäftigen, und deswegen bin ich auch mir gegenüber sehr respektvoll bei dem Thema. Ich spreche nach außen weniger drüber. Aber es ist auf jeden Fall, es ist ein Thema, was mich tatsächlich beschäftigt.
Ja, mich beschäftigt das auch, weil ich tatsächlich kein Kirchgänger mehr bin. Das ist also nicht meine Welt.
Das
ist
bei mir auch nicht mehr der Fall. Ja.
Aber ich glaube schon an irgendwas, weil wenn du die Welt anschaust oder die Natur anschaust, dann denkst du doch irgendwie, dass das kann ich jetzt nicht zufällig einfach plopp gemacht haben und dann ist das so.
Geht mir auch so, ja.
Ja, sondern es gibt da fantasievolle und Dinge, wo du denkst, das ist Wahnsinn. Wann hast du, lieber Rick, für dich erkannt, als Kind, als Schüler, dass du dieses Talent hast? Du hast ja jetzt Hessisch drauf, dank deiner Frau, Jens Maul mit Sächsisch, mit all dem. Wann hast du das als das erste Mal verstanden, dass du dieses Talent hast?
Also ehrlich gesagt, ich habe das gar nicht gecheckt, bis ich beim Radio war, ehrlich gesagt. Ich hab auch gar nicht so dieses, Leute fragen, warst du in der Schule der Klassenclown? Null. Ich war wirklich immer, ich bin heute auch, ich meine, du kennst mich ein bisschen näher, ich bin jetzt kein Mensch, der den Raum betritt. Nee, und sagt, okay, Freunde, jetzt geht's los hier. Ja, zapp, zapp, zapp. Nee, ich bin eher, ich komme rein und guck erstmal und muss mich so ein bisschen mit der Situation einfreunden. Und der Umstand, dass ich das gemerkt habe, ging wirklich beim Radio los. Als ich mit Bulli Herbig beim Radio hier in München angefangen habe, damals bei Radio Gong. Und da habe ich dann, ja, was soll ich dir erzählen? Natürlich, klar, man hat nichts anderes. Und irgendwie habe ich gemerkt, ich hab Zugang zu diesen Sprachen, bedingt durch, wie soll ich sagen, durch meine Familie, weil bei mir zu Hause wurde ja tatsächlich, da wurde Armenisch gesprochen, dann wurde Rumänisch gesprochen, dann gab es bei uns Französisch, das war die Geheimsprache meiner Großmütter und meiner Eltern.
Parlez-vous français un
peu. Das habe ich leider nie gelernt, weil ich das irgendwann so gehasst habe, weil immer als meine Eltern, beziehungsweise meine Großmütter untereinander Französisch gesprochen haben, wusste ich, aha, die reden über mich, die lästern über mich, die reden irgendwas, was ich nicht wissen und erfahren darf. Mhm. Und das hat mich wirklich so genervt, dass ich Trottel dann in der 7. Klasse beschlossen habe, statt Französisch Latein zu wählen.
So, der
Kapitalfehler. Schön dumm, Herr Karenin.
Ja, aber du sprichst wie viele Sprachen? 6, glaube ich.
Nein. Oh, es ist sehr, sehr, wie soll ich sagen, charmant. Aber nein, es ist Armenisch, Rumänisch, Deutsch und ein Englisch, ja.
Na gut, aber du bist ab und zu in New York, du hast da auch gelernt. Also insofern, Englisch sprichst du auch. Aber es steht doch schon so, dass du also eine Sprachbegabung hast, deutlich. Ich meine, weil Armenisch, wie sagt man Hallo und herzlich willkommen auf Armenisch?
Also Parev ist guten Tag, herzlich willkommen. Boah, siehst du mal, da hört es schon bei mir auf. Herzlich willkommen. Also was weiß ich, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe heute den Thomas getroffen. Aisor Thomas Antibeza. Jevshatma Jose Zank. Also ich habe heute den Thomas getroffen und wir haben viel geredet. So würde das ungefähr klingen.
Okay.
Die Hardcore-Armenier mögen mir das nachsehen, aber ich bin ehrlich gesagt ein bisschen außer Übung.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Du bist ja auch Münchner.
Ich bin Münchner, ja freilich, ja logisch. Armenisch auf Bayerisch klingt ganz anders. Da sagt der Armenier, ja, Inchkenesko. Inchkenesko ist Bayerisch. Du, das klingt wie UNESCO, heißt aber Inchkenesko heißt was auf Armenisch. Was machst du? Auf Bayerisch Inchkenesko. Da, ja. Das klingt wieder David Inchkenesko. Rechts außen beim VfS SV Frankfurt.
Ja. Ach, wie gut.
Entschuldigung.
Alles gut.
Dein Hobby ist es, deine Freunde und Familie so richtig zuzutexten? Dann hat Simon Mobile, der Mobilfunkanbieter von Waschbär Simon, den perfekten Mobilfunkvertrag für dich. Denn Simon Mobile bietet satte 12 GB schon ab 8,99 Euro im Monat. Und wenn es ein bisschen mehr sein darf, entscheide dich doch einfach für 17 oder 27 GB im Monat. Egal was du wählst, du kannst dich jeden Monat flexibel neu entscheiden und bekommst zum Start nur für kurze Zeit nochmal ein 100 GB Geschenk obendrauf. Kündigen oder einfach mal eine Pause einlegen geht bei Simon Mobile ebenfalls monatlich ganz flexibel. Und das ist noch nicht alles. Gibst du auf simonmobile.de oder in der App den Code PODCAST5 beim Vertragsabschluss ein, gibt es nochmal jeden Monat 5 GB zusätzlich on top. Nochmal der Code PODCAST5, die 5 als Zahl geschrieben. Das Angebot ist nur bis zum 5. Juni 2024 gültig, also worauf wartest du? Alle weiteren Infos gibt's auf simon.link/podcast.
Rick Cavanian ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende und wir haben schon großen Spaß. Was ist mit Jens Maul und diesen ganzen Figuren? Das Schöne ist ja, dass du dich von mir immer mal wieder überreden lässt, diese Figuren aufleben zu lassen. Ich war bei dir in einer Live-Veranstaltung. Ich glaube, da hast du 20, 30 Figuren in unterschiedlichsten Formen gespielt. Immer du alleine.
Ja, das war so ein Wunsch von mir. Ich wollte das immer ausprobieren. Ich war damals extrem, wie soll ich sagen, inspiriert von Robin Williams, der mich, das war wirklich so ein, ich klingt jetzt komisch, wir sind nicht bekannt oder so, wir waren es auch nicht, aber der war wirklich für mich immer sowas wie so ein, ich habe den bewundert, ich habe den als Mensch bewundert und als Künstler bewundert und er hat das ja auf der Bühne auch gemacht, dass er in unterschiedliche, also für mich, um Gottes Willen, nicht mit ihm vergleichen, weil der ist einfach nochmal ganz andere,
ganz anderes Level. Doch, vergleich ruhig mal, aber das war...
Das war tatsächlich so eine Inspiration und ich sag mal so, also so ein Typ war Jens Maul, den habe ich halt im Fernsehen gesehen. Das ist ja nicht mal so meine eigene Erfindung, sondern ich weiß noch, 1990 als dann der Vorrang, nee, war das der 89, 90, bei der, genau, 90 bei der Wiedervereinigung, da gab es so viele Sendungen in der ARD und da sind eben Menschen aus der ehemaligen DDR zu Wort gekommen. Mich hat das so interessiert, wie haben die gelebt, was haben die zu erzählen? Hm. Und ich habe mir das eben nachts immer angeguckt während dem Studium und irgendwann ist eben dieser sächsische Virus übergeschnappt und dann habe ich den halt im Radio ausprobiert und dann wurde aus diesem Typen halt Jens Mal.
Ja. Ja.
Was die Sachsen allerdings nicht gemacht haben, die haben nicht geschnattert.
Ja,
das genau. Habe ich frei dazu gedichtet.
Ja, aber sehr, sehr gut. Und es gibt ein paar Szenen, auch zum Beispiel der Grieche in der Schuh des Manitou.
Der Grieche ist auch eine echte Person. Das war ein Studienkollege von mir, lieber Thomas. Das ist der echte Dimitri. Ich habe mit dem Basketball gespielt und der echte Dimitri, ich sage dir, das war ein Ohrschlitz. Weil der hat beim, das kannst du dir nicht vorstellen, der hat jede Schiedsrichterentscheidung angezweifelt. Ey, was ist das Problem, Schiedsrichter? Was ist, weil ich Grieche bin oder was war jetzt faul, weil ich Grieche bin oder was? Immer auf die Karte. Es war zum Totlachen.
Ja.
Wir haben so viel gelacht. Ein toller Typ.
Rick Cavanian ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende, Weihnachtswochenende und wir reden eigentlich gar nicht weihnachtlich, sondern sehr entspannt über das, was du so machst und ich will versuchen, ein bisschen dich zu porträtieren. Deswegen die Frage, wann ist das losgegangen? Wie habt denn ihr euch eigentlich, also der Bulli und du kennengelernt und seid dann sozusagen zu dem Entschluss gekommen, wir gehen gemeinsam in eine Radioshow bei Radio Gong damals?
Oh, du, das war, also kennengelernt haben wir den tatsächlich über einen gemeinsamen Schulfreund und das war 1987 in einem Fahrstuhl in einer Münchner Diskothek. Die ist damals Wolkenkratzer. Dieses Gebäude hier in Schwabing, das wurde leider dann gekappt, aber damals war es noch, ich weiß nicht, recht hoch und man konnte da wirklich über München drüber schauen. Und eines Abends sind wir da eben in dem Fahrstuhl hochgefahren, kannten uns aber nicht. Und ich stand da und er stand mir eben gegenüber, hat einen Trenchcoat an, musst du dir vorstellen, braune Cowboystiefel mit Stahlkappen vorne drauf. Er trug drei Ohrringe, so wie damals George Michael auch, hatte eine Tolle, ähnlich wie Elvis, hat Kaugummi gekaut und plötzlich, während dieser Fahrstuhlfahrt, höre ich wirklich so ähnliche Geräusche wie und ich denke mir, was ist jetzt los? Das ist das Ende, der Fahrstuhl stürzt ab, was ist los? Und der Bulli hatte damals so einen kleinen Schlüsselanhänger und auf dem waren so 8 kleine Knöpfe und mit jedem Knopf konnte der eben Geräusche machen, die mich wahnsinnig irritiert haben. Und ich muss offensichtlich so blöd geguckt haben, dass er dann irgendwann anfing zu lachen und so sind wir Freunde geworden. Das ist nicht mal, ja, das war so.
Großartig. Ja, vor allen Dingen, ich meine, da haben sich ja zwei getroffen. Wenn du dir anguckst, was Bulli für eine Karriere hinlegt, jetzt inzwischen als Regisseur, was ihr gemeinsam gemacht habt, ich meine, das muss man mal sagen, weil das im Radio Sendungen laufen, wie jetzt unsere beispielsweise, ist ja ein relativ normaler Vorgang. Ihr habt es aber geschafft, tatsächlich als Truppe, ich glaube, war der Christian schon dabei, Tramitz?
Der Christian kam 95 dazu.
Okay, also ihr drei habt die Bulli-Parade ja auch im Radio morgens zelebriert und irgendwann seid ihr, glaube ich, umgezogen von einer Station zu einer anderen. Und hab tatsächlich 1 Million Hörer mitgenommen, die dann gesagt haben, okay, wenn ihr nicht mehr da seid, dann gehen wir zu einer anderen Radiostation. Das ist ein Phänomen gewesen damals. Die Radiomanager waren in heller Aufregung.
Die waren in heller Aufregung, weil wir tatsächlich von Radio Gong eben, also ich habe diesen Übergang gar nicht so mitbekommen, weil das war 95, da bin ich für ein Jahr nach New York gegangen, eben auf die Schauspielschule und Bulli ist damals von Gong zu Energy und die hatten ja so ein bundesweites Network und diese Morningshow wurde eben auf allen Stationen quasi bundesweit ausgestrahlt. Somit haben sich natürlich die Hörer irgendwie wurden halt viel mehr und das war tatsächlich sehr, sehr erfolgreich und als ich zurückkam, haben wir dann abends eine Show gemacht und das war
die Late Night.
Genau, und das war halt toll, weil wir hatten halt im Radio eine Liveband dabei. Das war schon sehr verrückt, ja. Das war toll.
Aber so muss eigentlich Radio sein, dass du sagst, okay, ich habe eine Live-Band, ich mache Live-Musik, mache Blödsinn. Diese ganzen Sketche und all das, was da in der Bulli-Parade ja stattgefunden hat, wann habt ihr das hergestellt? Also weil ihr habt es doch, glaube ich, auch selber geschrieben, oder nicht?
Genau, wir haben es selber geschrieben und was wirklich interessant war, diese Jahre 96, 97, das waren so krasse Jahre, weil wir sind ja so ein bisschen, also für Bulli weniger, der hatte ja schon bei TV München seine erste Fernseherfahrung gemacht, aber ich kam zurück und bin sofort in dieses Projekt Bulli-Parade reingestolpert. Und dann hieß es, ja, wir schreiben Sketche, wir drehen, wir machen alles selber. Und das wurde dann zu einem Fulltime-Job. Wir hatten aber Freitagabend immer diese Bullies Late-Light-Show und ich werde nie vergessen, obwohl diese Sendung an sich sehr laut war, weil sie war erstens live, zweitens hatten wir eine Live-Band, 5 Leute und es war irre laut im Studio. Ich war irgendwann eines Freitagsabends so erschöpft, dass ich während der Sendung stehend eingeschlafen bin. Und irgendwann sagt der Bullies mir, Rick, was ist los? Und ich so, was? Also nur kurz, aber ich war so erschöpft. Das war aber, wie das halt so ist, ne, in dem Alter, weiß nicht, Mitte 20, Ende 20 kann man das natürlich super gut machen und ich, das war einfach eine tolle Zeit. Das war wirklich eine Zeit des Aufbruchs, eine Zeit, wo man uns wahnsinnig viel Raum gegeben hat und wo wir auch das Glück hatten, Leute zu finden, die das mochten, was wir da machen, ja.
Rick Evanian ist Schauspieler, ist inzwischen, ich glaube auch, du bist auch Autor. Also du, ich habe von dir bzw. deinem Management gehört, du bist im Moment nicht zu stören, deswegen freut es mich sehr, dass du heute da bist.
Du störst nie, Thomas, das wäre Schleimer. Nein, aber für dich, ich bitte dich, ich bin durch München gefahren hier, um diesen fantastischen Studio mit dir quasi live verbunden zu sein.
Ja, das ist das Schöne, aber du hast tatsächlich in einem Writer's Room, so wurde mir gesagt, gesessen. Ich will jetzt keine Einzelheiten hören, weil du das wahrscheinlich nicht verraten willst, aber was tust du da?
Ja, ich schreibe mit zwei Kollegen an einem Drehbuch, von dem wir hoffen, dass wir Menschen finden, die das gemeinsam mit uns realisieren wollen. Und okay, das ist, was ich sagen kann, es ist etwas hoffentlich Unterhaltsames, etwas Komödiantisches, aber alles andere hoffe ich, das wird sich dann bald klären.
Ja, ich drücke sehr die Daumen, dass das erfolgreich wird natürlich. Ja, wenn das jetzt einer hört, bitte ruft Rick Evanian an und macht endlich klar, dass das Buch von ihm umgesetzt wird, Himmelswirt. Rick Evanian ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Es ist die Weihnachtsausgabe und ich will ein bisschen von dir hören. Du hast zum Beispiel studiert, bevor wir jetzt auf deine New Yorker Zeit kommen, die hast du ja gerade schon gestreift. Du hast auch Psychologie studiert. Warum das denn?
Du, ehrlich gesagt, Thomas, eben im Nachhinein, meine Mutter wollte, dass ich Anwältin werde. Ich wollte aber nach der Schule Kinderarzt werden. Mein Problem war Numerus Clausus, ich hatte 2,9, mein Abi war nicht so toll und für Medizin brauchtest du irgendwie einen Einserschnitt. Das hieß, ich ewig lange warten. Dann habe ich mir gedacht, komm, ich will, dass meine Eltern irgendwie nicht krumm gucken, schreib dich doch mal für Politikwissenschaft ein und die braucht, also da gab es keinen NC damals 1990 und ich brauchte aber zwei Nebenfächer. Amerikanische Kulturgeschichte hat mich interessiert. Und bei Psychologie habe ich mir gedacht, naja komm, das kann doch nicht schaden. Und dann habe ich das gemacht und irgendwann bin ich mit wehenden Fahnen aus dem Seminar gelaufen, weil das Thema dieses Pro-Seminars, da ging es irgendwie um Helden. Und da hat mir der Professor Batman madig gemacht. Dann habe ich gesagt, das lass mich auf mir sitzen, du kannst ja nicht Batman dekonstruieren, das ist so ein Arsch offen. Ja. Und dann habe ich gesagt, so, ich gehe, kennst du den Schmarrn selber machen? Servus. Ich war voll beleidigt. So, Batmans Schwächen. Ja. Er hat keine Schwächen, du Ratte. Batman ist mein Vorbild. Naja, auf jeden Fall mit Psychologie. Ja, so war das mit Psychologie. Und ich habe dann tatsächlich, ich habe 9 Semester Politik studiert, 7 Semester in München, bin durch die Zwischenprüfung gerasselt. Dann bin ich noch 2 Semester nach Augsburg, habe dort nochmal die Zwischenprüfung probiert. Es hat wieder nicht geklappt. Und nach 9 Semestern saß ich etwas traurig und geknickt bei Bulli in seinem kleinen Büro. Und Bulli sagte zu mir, Rick, mach was Bodenständiges, mach Comedy. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn du das sagst. Und es ist nicht mal, es klingt jetzt kokett im Nachhinein, aber es war tatsächlich so. Ich werde diesen Tag nie vergessen. Und es war viel Glück dabei, weißt du, man erzählt das immer so rückblickend und es klingt immer so ein bisschen, wie sagt man, romantisiert vielleicht. Aber da war, wie du gesagt hast, da war eine Fügung vielleicht dabei, dass sich eben zwei Menschen und dann mit Christian der dritte Mensch gefunden haben, die sich nicht nur mögen, sondern auch kreativ unheimlich, wie soll ich sagen, ergänzen so. Mhm. Und dann gab es halt wirklich auch extrem begünstigende Umstände, so dass man uns, also was ich auch vorhin meinte, dass man uns machen ließ, sowohl im Radio als auch im Fernsehen. Ja.
Beim Tanken Geld sparen oder Punkte sammeln? Entscheiden Sie selbst. Jetzt neu bei Shell. Als Club Smart Mitglied können Sie exklusiv auswählen, ob Sie 2 Cent pro Liter sparen oder 2 Shell Club Smart Punkte pro Liter sammeln möchten. Gilt nur bei Tankung von Shell Fuel Safe Kraftstoffen, Benzin und Diesel an allen teilnehmenden Shell Stationen in Deutschland. Ganz einfach die Shell App laden und registrieren. Die Standardeinstellung ist Punkte sammeln, die Wahleinstellung ist der Rabatt. Tankkartenkunden erhalten immer Punkte. Mehr Informationen auf shell.de/rabatte-erhalten.
Rick Evanian ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. So, das mit dem Studium hat nicht so wirklich funktioniert. Mach Comedy, da müssen wir gleich nochmal drauf kommen, weil du bist ja ein auch hervorragender Bühnenkünstler. Da würde ich gerne wissen, wie man das hinkriegt so, weil ich würde den Mut zum Teil gar nicht so aufgebracht haben, mit eigenem Programm mich dahin zu stellen und mich dann möglicherweise auch der Kritik des Publikums auszusetzen. Aber das ist ein anderes Thema. Du bist aber nach New York gegangen, um dort Schauspielunterricht zu nehmen. Mhm. Warum New York? Warum Schauspielunterricht?
Warum New York? Ich war während dieser Zeit, als ich merkte, dass es mit dem Politikstudium nichts wird, so ein bisschen eben frustriert und diese Arbeit beim Radio, das war auch so ein interessantes Phänomen, das kennst du vielleicht von dir auch. Wir haben beim Radio fast Fulltime gearbeitet und ich habe das trotzdem, obwohl ich nebenher studiert habe, nicht als Job wahrgenommen, weil es mir so viel Freude gemacht hat. Ja. Und ich hatte immer gelernt, du, ein Job heißt 9-to-5, da kommt man von der Arbeit nach Hause, da gibt's Abendessen, dann wird gelästert, die Arbeit war doch scheiße, morgen schon wieder, da wird mal hoch, das ist ein harter Job. Ich habe das so nicht gespürt. Mir hat das einfach so eine Freude gemacht. Wir haben uns die Nächte um die Ohren geschlagen, weil wir irgendwelche Figuren oder Sketche oder Geschichten geschrieben und produziert haben. Und das war so eine erfüllende Arbeit. Und zu der Zeit hat irgendein Kumpel zu mir gesagt, wieso gehst du nicht auf die Schauspielschule? Dann habe ich gesagt, ich bin jetzt 24, wenn ich auf die Schauspielschule gehe, vielleicht 28, 29, werde mich mit 30 noch haben. Und dann hatte der mir eben von der Schauspielschule in New York erzählt. Da kannst du hingehen, 3 Monate, da kannst du aber auch 2 Jahre hingehen. Dann habe ich gedacht, ja gut, aber was kostet das denn? Und dann habe ich da irgendwie hingeschrieben, dann haben die mir geschrieben, das kostet $6,900. Das war 1994. Und da ich sage, puh, das ist ein Haufen Geld, das verdient sich beim Radio nicht so leicht. Dann habe ich meinen Vater, und das war sehr skurril, habe ich irgendwann zu meinem Vater gesagt, eines Abends, das hatte ich bis zu dem Zeitpunkt ehrlich noch nie gefragt, sag mal, Papa, wollen wir heute Abend vielleicht gemeinsam essen gehen? Wir waren zu dem Zeitpunkt noch nie gemeinsam essen gewesen. Und mein Vater hat mich ganz krumm angeguckt und gesagt, was will mir der Junge jetzt erzählen? Das sieht nicht gut aus. Okay, gut, wohin gehen wir? Wir gehen zum damaligen Jugoslawen. Dann sitzen wir da beim Jugo und essen und ich sag zu meinem Vater, du, folgendes, das hat mich extreme Überwindung gekostet, weil ich einfach nicht wusste, wie der reagiert. Und dann sage ich zu ihm, du, ich würde gerne für ein Jahr nach New York auf die Schauspielschule gehen. Und dieser Satz, ich war schweißgebadet. Du, dann guckt er mich an, Thomas, ganz konzentriert und sagt zu mir, Junge, das ist eine hervorragende Idee. Und ich sage so, bitte was? Und ich dachte, der macht einen Witz. Ich dachte wirklich, das ist jetzt, der verarscht mich.
Ja.
Und dann erzählt mir mein Vater 1995, und ich war damals 24, oder nee, Entschuldigung, 94 war ich, war 23, und ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass mein Vater Anfang der 50er Jahre die Aufnahmeprüfung auf die Schauspielschule in Bukarest nicht bestanden hat. Ich wusste nicht, dass mein Vater einst den Wunsch hatte, selber Schauspieler zu werden.
Wow.
Und das hat ihn scheinbar irgendwie, das fand er irgendwie gut und hat gesagt, weißt du was, ich zahle dir die Schule für den Rest fürs Leben, da verdienst du dir das Geld beim Radio. Und dann haben wir 50-50 gemacht und 95 bin ich da quasi rüber. Genau.
Sensationell. Aber faszinierend, dass der Sohn nicht weiß, was der Vater eigentlich für Wünsche hat.
Ja, das wusste ich nicht. Das war einfach so, ja.
Aber mit anderen Worten ist dann auch klar, woher das Talent kommt, oder nicht?
Wobei ich dazu sagen muss, mein Vater ist, von Natur aus der bessere oder sagen wir mal der Unterhalter, der sich leichter tut per se. Ich bin sehr stark durchdrungen von der Persönlichkeit meiner Mutter tatsächlich. Meine Mutter ist eine sehr zurückhaltende Person und ich bin mir immer in ich kann was machen, was lustig ist und was den Leuten Freude bereitet. Auf der anderen Seite denke ich mir, ja, muss das denn sein? Muss man denn nicht, dass du die Leute störst? Das ist immer bei mir, das ist immer so ein zwischen den Polen. Mein Vater geht in einen Raum und sagt, so Freunde, kennt ihr den schon? Ist er wirklich auch mit 89 noch? Ich sehe, pass mal, wir haben einen Riesenwitz, Junge. Und ich denke, ja, alles klar, den hast du vor 10 Jahren schon mal erzählt, aber erzähl dir nochmal. Und der ist eher der Entertainer, ja.
Rick Cavanian ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Wir sprechen über eine großartige Karriere und ich habe genau den Eindruck, den du gerade geschildert hast, dass du der Zurückhaltende bist, fast Schüchterne, wenn du in einen Raum kommst. Also ich habe dich ein paar Mal auch in anderen Radiostationen, in irgendwelchen Vorräumen oder wo man da halt so warten muss, gesehen und dachte, ja, der ist sehr zurückhaltend und schüchtern. Und dann kommst du aber mit so einer riesen Bugwelle auf eine Bühne und machst Comedy. So, jetzt, ich meine, klar, dein Talent ist klar, wir haben ja schon ein paar Sachen jetzt auch gehört und wenn man dich im Kino sieht, weiß man, das wird alles sehr lustig. Aber woher kommt das? Also woher kommt, oder wann ist das der Moment, wo in dir drin offenbar ein Schalter oder keine Ahnung umgestellt wird und du dann sagst so, ich bin jetzt der Rick Cavanian, der lustig ist?
Ich glaube wirklich, es ist tatsächlich so ein An- und Aus-Ding. Vielleicht kennst du das von dir auch. Ich kenne dieses, ich sitze jetzt hier im Studio, das Rotlicht geht an, ich weiß, jetzt gilt's. Das Rotlicht geht aus, ich bin gefühlt leiser, die Stimme wird heller. Dieser Performance-Modus ist wie an- und ausgeschaltet oder vor der Kamera. Kamera geht an, boom, Haltung, Stimme, Blick. Kamera aus, es ist alles so anstrengend, komm, lass uns im Kaffee. Ja. Ich weiß auch nicht, ich kann das für mich selber nur so erklären wie an und aus. Es gibt ja Kollegen und Kolleginnen, und das ist ja auch völlig in Ordnung, die sind einfach anders, die sind immer eingeschaltet. Das ist auch okay.
Aber ja, das nervt aber manchmal schon auch.
Also, das hast jetzt du gesagt. Ja. Und das an Weihnachten. Thomas.
Ja, stimmt. Aber du hast recht. Es gibt so Leute, die sind aus dem Radiomodus gerade mit tiefer Stimme nicht mehr rauszuholen. Mhm. Und ich finde das ganz schade, weil ich finde den Mund, und das ist ja etwas im Radio, was toll ist.
Ja.
Ein Kollege, den ich sehr geliebt habe, der leider ein paar Türen falsch abgebogen hat, ist Emma Hörig. Oh, ja. Den habe ich im Radio gehört und dachte, wie großartig. Mhm. Und dann habe ich ihn irgendwann mal, weil ich im SWR zu tun hatte, damals damals hieß es noch SWF, begrüßt im Studio und hatte einen schüchternen Mann vor mir. Und ich hab ihn im Fernsehen dann ja auch als Kollegen gehabt, wir hatten ja sozusagen dieselbe Sendestunde bei Sat.1 damals. Mhm. Auch da drehte er gewaltig auf, aber wenn du den privat getroffen hast, war das ein sehr zurückhaltender Mann. Und das ist ja genau der Reiz des Radios, dass Leute eben sich zum Westernhelden aufspielen können, aber nur mit der Stimme.
Eben nur mit der Stimme, Thomas. Und genau das ist der Punkt. Weißt du, wenn ich die ganze Zeit so reden würde, dann würden sie mir vielleicht die Tür einlaufen und sagen, wieso macht der Schuld und Brückner gleichzeitig nach? Aber das ist genau das Ding ist es. Ja, ich sehe das rote Licht und weiß, jetzt geht's. Wenn das rote Licht wieder aus ist, bin ich total erschöpft. Dann brauche ich Bananen, dann brauche ich Kakao, dann brauche ich Kaffee. Es vereinnahmt mich, das ist nichts. Du wirst lachen. Ich sitze hier und schwitze. Es ist für mich jetzt, obwohl du mir vertraut bist, obwohl ich dich als Mensch und als Radiomensch so schätze und liebe, das strengt mich total an, was wir gerade machen. Ich schwitze, es ist wirklich so. Okay. Ich mache es mit Freude und ich weiß es sehr zu schätzen, aber es ist wie eine Performance, wie ein Lauf. Ich bin jetzt im Laufmodus. Ja. Mhm.
Aber was ist mit dem Adrenalin? Weil ich habe eines beobachtet, je anstrengender es wird, gerade mit schwierigen Gesprächspartnern und dann ist das Adrenalin hoch, bist du aber hinterher doch sehr beflügelt, oder nicht?
Ich bin total beflügelt, total. Ich bin mit 30 in die Innenstadt gefahren. Ich werde mit 200 zurückfliegen. Nein, aber es ist tatsächlich so. Es ist lustig. Ich werde nach dem Gespräch. Es ist krass. Ich bin jetzt schon wacher im Kopf als noch vor einer halben Stunde. Ich merke so jetzt die Synapsen schließen viel besser. Es ist alles. Ja, das bist nur du. Das ist das Rotlicht. Das bist du. Das sind die Umstände. Ja. Mhm.
Wir haben gerade schon drüber gesprochen. Du hast dich sehr von den, sagen wir mal, von den Gegebenheiten deiner Mutter beeinflussen lassen oder bist beeinflusst worden. Wie war das denn im Elternhaus? Also wie gehen die jetzt auch mit dem berühmten Rick Cavanian um?
Das ist ganz interessant. Für meine Mutter war eine sehr ruhige, eine sehr liebevolle Frau, die, als sich dieser Erfolg ergab, war das der Stolz der Mutter. Ich weiß noch, der Schuh des Manitou wurde, glaube ich, ein, zweimal in New York gezeigt auf so Sondervorstellungen. Und da war sie im Kino und da rief sie mich danach an. Und das war wirklich sehr süßes Telefonat, werde ich nicht vergessen. Das war die Stimme einer glücklichen und stolzen, aber auch bescheidenen Mutter, die mich damals schon angehalten hat zu sagen, Junge, das ist gut und schön, aber vergiss bitte nicht, wo du herkommst. Mhm. Vergiss bitte nicht, was dir deine Mutter mit auf den Weg gegeben hat. Und für meinen Vater, der ist halt in jedes Lokal gegangen, sagt beim Griechen, kennen Sie meinen Sohn, der ist Grieche, der macht sie nach. Haben Sie das schon mal gesehen? Ja. Jetzt, wo Sie wissen, dass ich der Vater bin, gibt's den Gyros aber for free, oder? Ja. Mein Vater, genau das Gegenteil. Und das ist halt so ein extremes Spannungsfeld, in dem ich groß geworden bin. Mein Vater so war die Rampensau im besten Sinne und meine Mutter... Vorsicht, langsam. Das kann auch alles sehr schnell wieder weg sein.
Was deine Fähigkeiten übrigens ausmacht, auch nicht nur optisch, sondern du bist ja auch ein Hübscher. Es gibt ein paar Filme, wo man richtig sieht, da bist du so der, du könntest auch James Bond sein. So
ah ja, der Hübsche, muss ich sofort, das ist mir so peinlich, dass ich sofort hessisch babbeln muss. Das ist mir total peinlich. Ich mag's nicht, wenn du mich auf mein Äußeres ansprichst.
Okay, gut, dann höre ich damit auf. Also kommen wir
ich
zu dem,
mit dem Westernheld weiter. Dann geht's, dann kann ich mir die Schönheit viel besser vorstellen. Ja, red weiter, ich bin so schön, Thomas. Nicht darauf, ich bin der Schön.
Nein. Ach, Thomas, du merkst, Verlegenheit. Ja.
Ja, aber ich bin schon wieder hin und weg, das ist sehr gut. Pass auf, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass deine Stimme ja in vielen Filmen zu hören ist, wo du Figuren, teilweise auch Zeichentrick, großartige Charaktere verleihst. Also wenn ich mir vorstelle, dass du Dracula spielst, und zwar mit großem Vergnügen, wie bist du an so etwas herangekommen?
Dracula war, also bei Dracula war es tatsächlich so, ich war zum Casting eingeladen und im Original spricht ihn ja Adam Sandler. Mhm. Und ich höre mir das so an und Adam Sandler klingt so, als ob er seinen jüdischen Onkel oder seine jüdische Tante wirklich perfekt nachmacht. Und ich denke mir, ja puh, Heidewitzka, wie soll ich das denn ins Deutsche machen? Ich hatte keine Idee und plötzlich kam mir mein ungarischer Kumpel in den Kopf. Und dann habe ich so gesprochen wie mein Freund Georg und habe gesagt, Leute, hört mal zu, ich könnte euer neuer Dracula sein. In München, in Deutschland waren alle begeistert, dann haben die Sprachprobe, das wird tatsächlich so gemacht, bei so großen Filmen, die wurde nach Amerika geschickt und die amerikanischen Kolleginnen und Kollegen meinten, das ist unser Dracula. Und ich habe da halt, ja, das war, muss ich dir glaube ich nicht sagen, das ist für mich, das macht mir wahnsinnig Spaß.
Das hört man raus und es ist ja auch klar und die ganze Nummer ist ja auch großartig.
Ja, das haben die toll gemacht.
Aber es ist vermutlich mal schweineanstrengend, oder? Synchronisieren?
Ja, es ist tatsächlich anstrengend, wobei ich sehr vorsichtig sein muss, weil es gibt ja auch fantastische Kolleginnen und Kollegen, die machen das jeden Tag. Mhm. Und für mich war ja so eine große Rolle. Das hat eine Woche gedauert und dann hatten wir das sozusagen eingesprochen und eingespielt. Und ich liebe das. Aber also klar, für mich ist es, sage ich mal, anstrengender als für die Profis, ja.
Rick Cavanian ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Ich habe gelesen, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, dass du tatsächlich auch, ich glaube, war das irgendwas, Titel Besserwisser oder sowas mit Bruno Jonas, dem großartigen Kabarettisten.
Ja, Klugscheißer hieß es.
Oder damals. Klugscheißer sogar, ja.
Ja. Genau, mit Bruno und damals mit der Monika Gruber zusammen. Das war eine sehr aufregende Zeit, weil ich damals so überrascht war, dass, sag ich mal, so ein kabarettistisches Urgestein wie Bruno plötzlich in meiner Vorstellung in München auftauchte und meinte, du, das gefällt mir, was du da machst. Wollen wir nicht was zusammen machen? Ich hab da so eine Idee. Und ich so, wenn Sie meinen, Herr Jonas, ich war so völlig verwirrt. Und dann kam halt noch die Monika, die auch so spricht. Und dann hast du da zwei Leute, die ganze Zeit so reden. Und ich bin dazwischen und sag so, aber was kann ich denn dazu steuern? Und dann hat sich eben diese Sendung so ergeben. Und das hat wahnsinnig Spaß gemacht, weil das ja für mich eigentlich so der erste berufliche Ausflug, sage ich mal, so ins eher Kabarettistische war. Die haben mich dann zwar schon auch so Comedy machen lassen, wie ich das so kannte. Aber das war eine sehr tolle Zeit. Vor allem, wir hatten so Phasen, da ging es von Woche zu Woche. Das war ein sehr, sehr spannender und lustiger Job. Und ich habe mich sehr gefreut mit den beiden. Also mag die immer noch sehr gerne.
Ja, du bist ja ein Teamplayer, habe ich den Eindruck. Also ich habe einen Freund, den du auch als Freund hast, nämlich Henny Nachtsheim. Auch ein Teamplayer. Und ja, und von Badesalz. Aber du spielst sozusagen mit ihm die Dollbohrer, glaube ich, heißt das Programm. Ja, genau. Erstens, wie habt ihr euch kennengelernt? Und zweitens, wie ist denn das so, in andere Welten da einzutauchen?
Also ich habe Henny und Gerd mal auf einem Comedypreis vor Urzeiten, gefühlt vielleicht vor 15, 16 Jahren, kennengelernt. Und das war ganz interessant, weil das war so eine Begegnung, da waren so drei, da wollte keiner dem anderen irgendwas beweisen, sondern das war so wie drei Menschen, die sich zufällig treffen und sich sympathisch sind. Und Henny hat, dann haben wir uns ein paar Jahre nicht gesehen und Henny hatte dieses Buch eben geschrieben, Dollbohrer. Und irgendwann rief er mich an und sagte, du, wollen wir uns mal treffen? Ich habe da so eine Idee. Und ich saß bei ihm und ich war nur begeistert, weil Henny einfach, was ich bei Henny so, also ist erstens sehr menschlich so ein wahnsinnig kompetenter, empathischer Typ und der hat halt so einen tollen Kopf, der ist offen für Ideen, aber doch selber, der ist so fantasievoll und ich saß da und ich dachte mir, hey, das ist ja Wahnsinn, sag, was ich tun soll, ich mache alles. Und das war wirklich und seitdem, also es ist so toll, weil diese Freundschaft ist wirklich in den letzten 10 Jahren so gewachsen und ich würde ihn heute wirklich als einen meiner liebsten Freunde gerne bezeichnen. Ja.
Aber ist das, ich meine, ihr seid zu dritt bei der Bulli-Parade ja auch Freunde.
Ja.
Ist das eigentlich normal in dieser Branche?
Ich kann das gar nicht so genau beurteilen. Also was ich höre, glaube ich eher nicht. Ich krieg's auch manchmal mit, dass es so, wie soll ich sagen, dass das eher so ein Job ist, auch zwischen, aber auch Konstellationen, die nach außen sehr gut funktionieren, aber dann die privat eher voneinander entkoppelt sind, ja. Mhm,
weil
aber,
die Egos ja. zu stark sind oder die Eitelkeiten zu groß.
Ich glaube, das ist einer der Gründe, ja.
Ja, aber ihr drei, also jetzt auch, um auch nochmal auf die Bulli-Parade zu kommen, ihr habt ja glücklicherweise es alle drei geschafft, eben uneitel trotzdem so nach vorne zu gehen. Dennoch, wie ist das in so einem Ensemble? Ich meine, lange Zeit warst du ja nicht der alleinstehende Rick Cavanian, ja. sondern eben immer der von der Bulli-Parade. Mhm. Wie bist du damit zurechtgekommen?
Ehrlich gesagt, wahnsinnig gut. Ich habe mir da auch, es ist interessant, ich habe mir in der Zeit, wo diese Sendung war, keine Gedanken gemacht. Ich habe mich mit Christian und Bulli sehr wohl gefühlt, menschlich, künstlerisch. Klar, wir hatten auch mal Zeiten, wo das einfach zu viel wurde und danach brauchte man seine Pause, aber wir haben immer wieder zusammengefunden. Und als ich mich danach entschlossen habe, alleine auf die Bühne zu gehen, habe ich erst gemerkt, wie anstrengend es ist, alleine zu sein. Und das kennst du ja auch, ne, nach der Vorstellung, du bist in irgendeinem kleinen Kaff. Und dann liegst du da um 1 Uhr in deinem Hotelbett und guckst an die Decke und denkst, ja, was wär schön, wenn das Adrenalin jetzt langsam mal weggehen würde. Ich würde gerne schlafen, aber dann sitzt du da irgendwie bis 3, 4 und am nächsten Morgen bist du trotzdem um 7, 8 wieder wach. Und da habe ich die Band schon vermisst. Also da muss ich ehrlich gestehen. Und deswegen macht mir das auch wahnsinnig Spaß, im Team zusammen zu sein. Sei es bei einem Dreh, du triffst die Kollegen und Kolleginnen in der Früh, man frühstückt was, man dreht zusammen, man ist abends vielleicht nochmal auf ein Bier zusammen. Und dieses Gemeinsame ist was ich eben auch wahnsinnig schätze mit Henny zusammen und auch mit unserem Pianisten, mit dem Martin. Das ist einfach schön, wenn wir zu dritt sind. Ich bin, ja, Teamplayer trifft's total, ja.
Ist dir eigentlich bewusst, und deswegen habe ich auch gedacht, wir machen das an Weihnachten mit uns beiden, ist dir eigentlich bewusst, wie wichtig, gerade in diesen Zeiten, wo man sich ja vor Krisen kaum noch retten kann, Comedy, Humor, Lachen, Veralbern ist?
Mhm. Ich kann jetzt fast schon frech Ja sagen, aber auch nur durch eine bestimmte Lernkurve. Vor Corona hatte ich ein Projekt, was ich sehr gerne realisieren wollte, was ich erfunden hatte, was eher ins Dramatische ging. Und ich habe dafür keine Zusage bekommen. Und während Corona hat sich mein Kollege, der Mike, mit dem ich das gemeinsam geschrieben hatte, meinte irgendwann, ist er Wiener, hat gesagt, wie schaut's aus? Bist du hier lustiger Vogel? Machen wir etwas ernst. Ernst, gut, passt. Mach's irgendwann später. Aber ich glaube, jetzt wär's gut, wenn wir wieder Comedy machen. Das, wofür dich die Leute mögen. Und ich gesagt, Mike, weißt du was? Ich denke mal drüber nach. Und am nächsten Tag habe ich ihn angerufen und gesagt, komm, lass uns das ganze Ding umschreiben. Lass uns was Komisches machen. Und ich bin, Thomas, völlig bei dir. Wie heißt so schön, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Und ich bleib jetzt gerade super gerne bei meinen und bei deinen Leisten. Und ich versuche, wann immer ich gefragt bin, Leute zum Lachen zu bringen. So gut es geht, ja.
Weil die ja dann teilweise kommen. Also Henny hat mir erzählt, dass nach seinen auch Auftritten, der macht ja auch so Buchlesungen und so weiter, die Menschen tatsächlich dankbar hingehen und in einer Menge, die er früher so nicht erlebt hat, sagen, wie schön mal 2 Stunden was anderes gehört zu haben, gelacht zu haben, abgelenkt gewesen zu sein.
Toll, ja.
Und das dürfte dir doch genauso gehen, oder?
Ja, so ähnlich. Und ich bin mir, weil du vorhin gefragt hast, wie bewusst mir das ist. Und das ist gerade eben in dieser Zeit, die ja gefühlt immer komplizierter und immer dramatischer und härter wird, ich mache mir das schon bewusst. Und wie gesagt, ich versuche so gut ich kann, meine Mitmenschen zu unterhalten. Ja.
Das ist dir auch heute wieder gelungen. Deswegen, ich danke dir sehr, dass du dieses Weihnachtsgeschenk für mich in diesem Fall und für die Hörerinnen und Hörer hoffentlich auch, dass du das mitgemacht hast.
Herzlich gerne. Danke dir, Thomas.
Und ich wünsche dir, dass das mit deinen ganzen Projekten klappt, die dann im Jahre 2024 endlich alle zur vollen Blüte ausgereift werden. Ich werde es alles verfolgen.
Danke.
Und wünsche dir jetzt einfach nur fröhliche Weihnachten.
Gleichfalls. Alles, alles Liebe und Gute für dich. Danke, Thomas.
Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.